Im zweiten Interview mit Alexandra Zengerling geht es darum, was Eltern tun können bei Diagnosen wie Lernschwierigkeiten, ADHS, Wutanfälle. Wie können sie wieder in ihre Kraft kommen und wie können sie ihre Kinder gut unterstützen? Schulerfolg einfach gemacht. Das ist der Podcast für leichtes Lernen. Mein Name ist Petra Trautwein und ich freue mich, dass du heute da bist. Ja, liebe Alexandra, ich freue mich. Wir haben die zweite Podcast-Folge, weil wir so viele Themen miteinander haben. Und ich freue mich, dass du dir nochmal Zeit genommen hast für die Zuhörerinnen. Letzte Woche haben wir ein bisschen gesprochen über den Spiegel und was die Geschenke sind, die unsere Kinder uns so machen, warum Therapien nicht unbedingt sinnvoll ist und was man stattdessen tun kann. Heute würde ich dich jetzt total gerne fragen. Ich weiß, zu dir kommen ganz viele Familien, deren Kinder so eine ADHS-Diagnose haben. Als erstes mal, wo kommt es eigentlich her, dass so viele Kinder ADHS haben? Was sagst denn du dazu? Was sind deine Erfahrungen?
Also ich muss die schulmedizinische Variante mitbeleuchten. Von der Schulmedizin kommt es durch einen Neurotransmitterstoffwechsel, eine Gestörung der Neurotransmitter im Stoffwechsel des Gehirns. Das ist eine Annahme, was die Schulmedizin gemacht hat. Und dies führt zu bestimmtem Verhalten. Das führt zu Konzentrationsschwierigkeiten. Das führt zu innerlicher Unruhe, dieses Angetriebensein, dieses Zappel-Philipps-Syndrom, so wie wir es klassisch kennen. Das führt zu Schulschwierigkeiten, also auch Leserechtschreibschwäche, Rechenschwäche, weil die Konzentration auch nicht da ist. Das führt zu Wutausbrüchen, also auch dort sehr Autoaggressionen sind damit drin. Das ist ein Symptombild von mehreren Symptomen, also Einzelsymptome, die zusammen getestet diese Diagnose gibt. Das ist eine Ausschlussdiagnose, also man untersucht, gibt es irgendwie andere Dinge, was sonst nicht funktioniert im Gehirn oder im Körper. Und wenn da nichts anderes auffällig ist, dann kommt es in diese Schublade ADHS. Das ist erstmal, was die Schulmedizin macht.
Aber darf ich da ganz kurz einhaken? Es ist ja nochmal wichtig, dass man weiß nicht wirklich, dass diese Neurotransmitter so nicht funktionieren. Das ist einfach nur eine Annahme, richtig?
Die haben das schon getestet, ja. Also die haben schon bei einer bestimmten Gruppe von Menschen, die diese Auffälligkeiten gehabt haben, haben sie das getestet. Aber wenn ich jetzt schaue, wie all die Klienten, also die Kinder, wo zu mir kamen in meine Praxis mit ADHS, das waren circa 300 Kinder in meiner Praxis mit ADHS, die ich hatte, und mittlerweile 3000 Familien über das Elterncoaching, die ADHS-Kinder haben. Und ich frage die alle, weil es gehört dazu, dass wir wissen, worüber wir sprechen. Aber ich frage die alle und die sagen, okay, wie wurde das getestet? Es wurde getestet durch einen Aufmerksamkeitstest. Ein IQ-Test ist meistens dabei. Dann gibt es einen Fragebogen an die Schule. Die Lehrerin oder der Lehrer füllt etwas aus. Dann gibt es einen Fragebogen an die Eltern. Die Eltern beurteilen das Verhalten. Dann gibt es so, oft sind es so diese Klickertests. Das heißt, das Kind muss so schnell, wie es in bestimmte Sachen erkennt, muss es draufklicken. Aber das geht 15 Minuten lang. Also da auch zu sagen, das ist ganz schön heftig manchmal für ein Kind in 6, 7 Jahre, dass da draufklicken muss, weil ein 6, 7-jähriges Kind hat überhaupt gar nicht diese Konzentration, die ganze Zeit da drauf zu starren. Vor allem, wenn diese Bilder, die da kommen, vielleicht langweilig sind für das Kind. Da gibt es sehr viele Einflussfaktoren, die da ein bisschen auch zu anderen Ergebnissen führen können. Alle Menschen, die ich gefragt habe, die davon betroffen sind, die haben keine Blutuntersuchung gemacht. Das Einzige, wenn die Schulmedizin Blut untersucht, dann ist das eventuell, auch da geht es heute schon weg davon, wenn Medikamentengabe erfolgt. Dann wird erstmal geguckt, wie sind die Blutwerte. Das ist ein Muss auch in meiner Wahrnehmung, dass man das macht, bevor man Medikamente gibt. Aber diese Diagnose, das ist das Fatale daran. Wenn wir sagen, okay, all diese Symptome sprechen dafür, dann kommt es in diesen Schubladenkarton rein mit ADHS. Für mich schon klar, also wenn wir diese alle Symptome haben, dann kommt diese Diagnose raus. Aber das ist in diesem Moment und das ist ohne, dass wir überhaupt beleuchten, wo kommt was her. Also gibt es ADHS in meiner Wahrheit? Ja, gibt es, weil diese Tests sind alle so und diese Symptome sind so und dann kommt es in diese Schublade, weil wir keine andere Schublade dafür haben. Nur der Ansatz, wie behandeln wir jetzt ADHS, geht über Psychotherapie, die geht über Verhaltenstherapie und die geht über medikamentöse Therapie. Und ich habe gemerkt bei den Klienten, mit denen ich arbeite, dass wir müssen die Einzelsymptome betrachten und jedes Kind ist ein Teil von dem ganzen Familiensystem. Das heißt, in der ersten Folge haben wir über die Spiegel gesprochen. Achso, ich muss schauen, wenn diese Wut kommt, was spiegelt mir mein Kind?
Genau.
Weil ein Kind kommt nicht auf die Welt und hat mega angestaute Wut in sich, was es erstmal rauslassen muss. Also auch das, was ist das Symbol? Was zeigt dieses Symptom? Ist ganz, ganz wichtig, dass wir da hinschauen und dass wir alle Symptome auseinandernehmen, dass wir schauen, Konzentrationsschwierigkeiten. 50% aller ADHS-Diagnosen, all diese Kinder, die davon betroffen sind, haben eine Leserechtschreibschwäche oder eine Rechenschwäche. Für mich absolut logisch, weil wenn ich mich nicht konzentrieren kann, wenn ich da aus dem Fenster gucke zum Beispiel, dann kann ich auch nicht aufnehmen, was der Lehrer da vorne unterrichtet. Und andersrum genauso, wenn ich zum Beispiel den Schulstoff nicht verstehe, weil ich vielleicht eine Leserechtschreibschwäche habe. Und eine ausgeprägte Leserechtschreibschwäche könnt ihr euch so vorstellen, ich sage immer, wie wenn wir heute Abend in die nächste Großstadt gehen und uns in eine Chinesischvorlesung reinsetzen. So
Ja.
ist das teilweise für Kinder, die eine LRS haben. Das ist so ausgeprägt. Die sitzen da drin, wenn ich da heute Abend reingehe und alle anderen würden schon 2 Jahre da drin sitzen. Die kennen alle Zeichen, die verstehen, was da ist, die können das schon lesen, die können da mitmachen. Ich würde wahrscheinlich aus dem Fenster gucken oder ich würde mir dreimal hintereinander einen Kaffee holen gehen, weil mein Körper will flüchten. Mein Körper sagt, boah, das ist unangenehm. Ich verstehe gar nicht, was hier passiert. Ich mag hier gar nicht sein. Und dann kommt dieses Ausweichverhalten. Das ist abs körperlich absolut logisch, weil unser Körper will sich nicht die ganze Zeit mit etwas konfrontieren, was er nicht kann. Auch in dieser Richtung muss man schauen. Ganz oft kommen Kinder, also jedes Kind mit LRS bei mir, das in die Praxis kam, hat auch eine ADHS-Diagnose gehabt. Klar, weil wenn es nicht mitkommt in der Schule, ein Drittklässlerkind, vierte Klasse, dritte Klasse, dass er eine Klassenarbeit bekommt, vielleicht in Erdkunde oder in irgendeinem Fach, muss gar nicht Deutsch sein. Das ist alles als Text geschrieben, lange Texte. Wenn ich den Text lese und ich komme da nicht mit, dann kann ich natürlich auch, egal wie gut ich in Geografie bin, kann ich natürlich auch dort nicht beantworten, weil ich es nicht verstehe. Und dann gibt es Leistungsstörungen, so heißt Teilleistungsstörungen, die dann auf alle Bereiche sich auswirken.
Ja, definitiv.
Und dann man muss immer schauen, wo kommt es, was ist die Ursache? Ist es wirklich dieses ADHS oder ist es die Symptome des ADHS oder ist es wirklich eine Teilleistungsstörung wie die Leserechtschreibschwäche? Und das wird ganz, ganz oft nicht erkannt.
Ich meine, man muss ja auch mal sagen, ganz oft die Kinder, die schreiben oder lesen auf Anhieb nicht sehr gut können, die verlieren dann die Lust. Dann üben sie nicht. Und es sind ja beides Dinge, lesen lernen und schreiben lernen, die funktionieren nur über Übung. Ich stelle ja wirklich diese These auf, wenn jedes Kind, das eine LRS hat und einfach auch keinen Bock hat zum Schreiben und zum Lesen, wenn andere Kinder so wenig üben würden, wären sie auch nicht nachweislich viel besser. Das bedeutet, wenn ich mein Kind das schmackhaft machen kann und eben verklickern kann. Ich erzähle zum Beispiel immer beim Laufen lernen, ne? Probieren wir 10.000 Mal aufzustehen und laufen zu lernen. Und beim Schreiben, dann nimmst du das in die Hand und dann machst du es zwei, dreimal, dann klappt es nicht, dann schmeißt du es frustriert in die Ecke. Da müssen wir auch ran und das einfach mal öfter üben. Und wenn wir uns überlegen, wie können wir die Kinder dazu motivieren, ein bisschen mehr zu üben, dann sieht man da auch super schnell Fortschritte, ne?
Ja.
Und wenn sie die Grunddinge verstehen und die Grunddinge üben können, dann kann man da drauf aufbauen und dann geht es eben weiter. Ich finde es auch so fatal, weil wenn ein Kind in der vierten Klasse eine LRS hat und schreibt total ungern, dann hat es ja nicht in Deutsch nur Auswirkungen, sondern dann kommt es in die fünfte, dann geht es in Geschichte, dann geht es im Aufsatz, dann geht jetzt in Erdkunde, weil es nicht schnell die Aufgaben lesen kann, weil es nicht viel hinschreiben mag. Da sind, also als ich die Kurse gegeben habe, war es ganz oft so, ich schreibe nur zwei Sätze, weil ich habe keinen Bock mehr zu schreiben. Nicht, ich weiß nicht mehr, sondern ich habe keinen Bock mehr zu schreiben. Und dann wird aus so einem LRS-Thema, das vielleicht noch nicht mal so groß wäre, wenn man es sich anguckt und übt, dann wird dann so was Übergreifendes, wo die ganze Schule drunter leidet und die ganze Lernerfahrung beeinträchtigt wird am Ende des Tages, ne? Also das finde ich immer so krass. Von daher auch da, wenn jemand sowas hat, anders drauf gucken. Was kann man denn bei LRS, jetzt sind wir ein bisschen von ADHS weggekommen, den Bogen kriegen wir gleich wieder. Was kann man denn jetzt mit so LRS-Kindern machen? Was hast du denn für Erfahrungen gemacht, Alexandra?
Also das Erste ist mal, dass man unterscheidet, ist es wirklich eine LRS, also dafür gibt es Tests, oder ist es wirklich nur, ja, ich habe einfach wenig Lesen geübt, ich habe wenig Schreiben geübt. Das ist noch keine LRS, das ist einfach nur noch nicht genug das geübt, wie es eigentlich gehört. LRS ist wirklich so, wenn das Gehirn vom Kind in einer Reifestufe noch nicht entwickelt ist, das heißt, wenn ich jetzt ein Wort lese, da steht jetzt Baum drauf, dann mache ich meinen Kopf, meine Augen machen ein Foto von diesem Wort. Ich gucke einmal drauf und sofort habe ich das Ganze Wort erfasst, dann wird ein Foto in meinem Kopf abgespeichert, Baum. Jetzt weiß ich natürlich, was ist ein Baum. Ich kriege sofort eine Assoziation zu einem Baum. Ich habe den sofort vor Augen. Das fehlt bei der klassischen LRS-Diagnose. Das heißt, die lesen einzelheitlich, die lesen erstmal B, A, U, M. Und wenn das ein langes Wort ist, dann vergessen die hinten schon wieder, wie der Anfang war. Weil natürlich, wenn sie das lange haben, auch die Konzentration immer schwieriger wird. Und da gibt es schon verschiedene Tools und Übungen, wie man das fördern kann. Also Blitzlesen wäre ein Tool, was jetzt ganz gut ist, um das zu fördern, dass das Gehirn lernt. Einfach, das ist einfach ein bisschen verzögert im Vergleich zu anderen gleichaltrigen Kindern, wo einfach diese Fotografie von diesem Wort noch nicht machen kann. Und gleichzeitig, was ich den Kindern rate, früher waren die bei mir eine Stunde in der Woche zur Lerntherapie, meistens Freitagnachmittags war so die Kinderstunde für Lerntherapie. Und dort habe ich eine Stunde mit denen gearbeitet. Das Problem ist aber, dass wenn ich die jetzt nach Hause schicke und die sollen Übungen machen und die Eltern-Kind-Beziehung, die ist noch angespannt, weil es natürlich Hausaufgabensituationen eskalieren, dann komme ich damit nicht wirklich weit. Ich brauche, und das ist der lerntherapeutische Ansatz, so habe ich es in allen Ausbildungen gelernt, circa ein Dreivierteljahr bis ein Jahr, bis die Schulnote von dem Kind, wenn es einmal die Woche in meine Praxis kommt, sich um eine Note verbessert. Das ist sehr langwierig. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin dieses Kind, ich gehe da jedes Mal hin, vielleicht gehe ich sogar gerne hin. Also das kann man kann ja gut auch mit Kindern, wenn man mit Kindern arbeitet, das motivieren. Aber trotzdem gehen die jede Woche hin. Die Freunde gehen ins Schwimmbad und gehen spielen. Die haben die ganze Zeit so ein Gefühl von, ich bin nicht gut genug, ich mache es nicht richtig, und wir haben dann ganz große Themen, auch die wir am Mindset arbeiten müssen. Weil da kommen dann Kinder, bei mir kamen die in die Praxis und haben gesagt, so, ich bin der Versager, der immer eine 5 schreibt im deutschen Schulsystem. Wenn jemand diese Glaubensmuster von sich hat, kann ich erstmal gar nicht mit dem lerntherapeutisch arbeiten. Dann darf ich erstmal schauen, was ist, wenn du doch alles schaffen kannst. Was sind denn deine Stärken? Und wir müssen den Fokus wieder abändern. Und das Kind darf anfangen, an sich zu glauben, bevor die Leistung im Außen kommt, weil oberster Grundsatz in der Persönlichkeitsentwicklung ist, es ist, was du glaubst. Wenn du glaubst, du kannst etwas nicht, dann wirst du, egal wie lange du lernst, immer wieder dasselbe Ergebnis reproduzieren. Und wir brauchen neue Glaubensmuster, damit wir im Außen andere Möglichkeiten erschaffen können. Heute mache ich das nicht mehr in der Praxis. Heute ist meine Praxis zu für die Kinder. Ich möchte keine Kinder mehr in meiner Praxis sehen, weil ich weiß, dass es so viel schneller geht. Heute schule ich die Eltern. Das ist ein Teil von meinem Elterncoaching, dass ich im Anschluss, also erst schauen wir nach Eltern-Kind-Beziehung, und wenn die wieder passt, wenn die richtig harmonisch ist, die Kinder lassen sich auch wieder was sagen, die lassen sich wieder zeigen. Dann schule ich die Eltern und gebe denen all die Übungen mit, die ich mit ihrem Kind machen würde, aber dass sie es machen, und das ist spielerisch. Das ist kein, ich bin Lehrer und das Kind ist Schüler, wir sitzen hier eine Dreiviertelstunde da, sondern 5 bis 10 Minuten am Tag, kleine Intervalle, um immer wieder das so anzuschauen. Es braucht nur diesen Anschubser, damit diese Bereiche im Gehirn voll ausreifen, damit sie den gleichen Stand haben wie von anderen Kindern, die da keine Schwierigkeiten haben.
Genau. Mir fällt auch immer auf, was macht denn das, was sind wir wieder beim Thema von letzter Woche, was macht es mit der Mutter, wenn das Kind LRS hat und die ganze Zeit gesagt kriegt, das stimmt nicht, oder es ist gar nicht nur LRS, bei allen anderen natürlich genauso. Was macht es mit der Mutter, wenn dein Kind eine Diagnose hat? Versuchst du verzweifelt, dein Kind anzuspornen, wir müssen, 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 wir müssen das aufholen und das ist ganz schrecklich, und übst da auch wieder Druck aus? Oder kannst du ganz entspannt sagen, ja, mein Kind ist in der Rechtschreibung noch ein bisschen zurück, und wir üben das und mal schauen, wann es das aufgeholt hat. Ne? Da sind wir wieder beim Thema von letzter Woche. Und das ist auch so, und jetzt können wir den Bogen ein bisschen zu ADHS machen. Wenn ein Kind so eine Unruhe hat, wenn das schnell wütend wird, all das, was du vorhin beschrieben hast, was macht es mit der Familie? Was macht es mit den Eltern? Haben die ein absolutes Vertrauen, dass ihr Kind genau richtig ist, so wie es ist? Können die die Perspektive aus diesem Defizitdenken heraus wechseln und sagen, Okay, Rechtschreibung kann er vielleicht nicht so gut, aber der ist super sozial, der engagiert sich für andere Kinder, der ist super in Sport, der ist super in Mathe oder was auch immer das Kind dann so kann, ne? Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch von der Schule dieses Defizitdenken nicht aufdrücken lassen, weil wer sind die, dass die unsere Kinder bewerten? Wir sind die Familie, wir sagen, was wichtig ist für unser Kind. Und von uns sollte das Kind das auch annehmen und eben nicht von Lehrern oder Schulleitern oder sonst irgendjemand. Ne?
Das ist genau so, sollte das sein. Das ist das Ziel, aber leider ist es nicht so. Leider ist es so, wenn Kinder eine Diagnose bekommen, das Erste, was die Eltern zu mir sagen, ist: Boah, was habe ich falsch gemacht?
Genau.
Genau das ist das. Ja, im Außen passiert ein Fehler. Das heißt, wir machen uns unser ganzes Handeln, Denken, Fühlen machen abhängig von einem Ergebnis im Außen. Wir steigen darauf ein und daraus gibt es neue Glaubenssätze wie: Ich habe es verbockt als Mama oder als Papa. Ich hätte es anders machen müssen. Ich bin zu blöd dazu. Eigentlich die genau die gleichen Glaubenssätze, die ein Kind hat, das zwei, dreimal eine schlechte Note bekommt, fängt genau an, es zu glauben, weil wir uns mit einem Symptom, mit einer Diagnose, mit einem ungünstigen Ergebnis im Außen identifizieren. Also wir geben eigentlich unsere Identität ab, wie dieser Junge, der gesagt hat, ich bin der Versager. Ich habe gefragt,
Ja.
wer bist du? Ich wollte seinen Namen wissen, als ich mich vorgestellt habe. Und er hat gesagt, ich bin der Versager. Das ist wie die Kinder und aber auch wir Eltern, wir fangen an, wenn wir da nicht aufpassen, wenn wir noch nicht wissen, wie es geht, wir fangen an, uns mit einem Ergebnis im Außen zu identifizieren. Aber wir sind nicht das Ergebnis. Wir sind, das Kind ist nicht die Schulnote. Du bist nicht. Du bist nicht der Schuldige für das ist jetzt gerade so. Du hast da auch nichts verbockt. Aber man muss hinschauen, was kann ich jetzt tun? Und da dieses Thema, so habe ich jetzt Schuld, ist ein ganz, ganz großes Thema. Nein, in meiner Wahrheit, es gibt keine Schuld. Weil wenn wir glauben, ich habe Schuld, dann bin ich wieder in einem Mangel drin. Aus einem Gefühl von, ich habe Schuld, kann ich nichts kreieren, was Wachstum ist. Ich kann jetzt keine tollen Pflanzen einpflanzen, wenn da gerade ein Misthaufen vor mir liegt, nämlich ich bin schuld. Und ja, ich darf den Müll rausbringen und dann darf ich das pflanzen, was ich möchte. Und es ist nicht die Schuld, sondern es ist die Verantwortung. Ja, wir dürfen Verantwortung übernehmen. Davor haben viele Menschen Angst, weil die glauben, boah, dann bin ich schuld. Nein, Verantwortung übernehmen heißt, wenn du das zu dir holst, okay, was kann ich jetzt dafür tun? Welchen Beitrag kann ich sein? Dann kann ich meine ganze Macht annehmen und jeder von uns hat eine unendlich große Macht, Dinge zu verändern. Niemand muss mit irgendwas leben, was noch nicht so ist, wie wir das haben wollen.
Ganz genau. Das ist auch eins meiner Lieblingsmottos. Der erste Schritt ist immer deiner. Das heißt, wenn irgendwas kommt, was uns stresst, was uns triggert, was nicht funktioniert, was kann ich denn tun? Ist dann so eine Diagnose vielleicht manchmal auch ganz bequem, weil man sagen kann, okay, mein Kind hat halt LRS, ADHS, was auch immer wir jetzt einsetzen wollen und sich dann ein bisschen zurücklehnt und sagt, naja, ich kann ja nichts machen.
Manchmal ist es wie so ein Hilfeschrei, dieses, okay, ich will jetzt diese Diagnose, weil dann habe ich es sicher. Dann ist
Genau.
in dem Kopf der Eltern, passiert ganz oft, habe ich schon oft von denen gehört, dann passiert so, okay, dann bin ich ja jetzt raus aus der Nummer, dann kann ich ja
Genau.
nichts dafür. Das Problem ist, also du kannst eh nichts dafür, weil du hast keine Schuld. Aber wenn du glaubst, okay, jetzt hat es diese Diagnose, dann kann ich ja nichts dafür, dann bin ich aus der Nummer raus, dann kannst du halt auch nichts verändern. Und das ist was. Damit abfinden, das muss nicht sein. Da müssen wir uns nicht abfinden damit.
Also Diagnosen, finde ich, sind eigentlich was für die Opferrolle, ne? Weil da geben wir wieder unsere Selbstermächtigung, unsere Selbstverantwortung ab und sagen, okay, hier ist die Diagnose. Während wenn wir sagen, es ist mir eigentlich total wurscht, ob mein Kind ADHS, LRS hat oder ob es überhaupt nichts hat. Wir gucken an, was jetzt gerade das Thema ist und wir kümmern uns drum. Dann habe ich das in der Hand, was für mein Kind und für mich natürlich, ja, also weil als Eltern machen wir ja das immer für die ganze Familie gleich mit. Dann habe ich es in der Hand, wirklich was zu tun. Warum fällt es uns so schwer, manchmal in die Selbstverantwortung zu kommen? Was glaubst du?
Weil das Fundament, was wir brauchen für eine Selbstverantwortung, die Verantwortung zu übernehmen, oft nicht da ist, weil das Selbstwert nicht da ist. Weil das merken wir auch, wenn Kinder keinen Selbstwert haben. Wenn jetzt zum Beispiel mein Kind kommen würde und sagen würde, Mama, ich bin total doof oder ich bin irgendwie nicht genug. Und ich würde ihm sagen, Schatz, du bist der beste Junge der Welt. Also, weil ich es wirklich fühle. Es ist ja egal, was ich fühle. Es ist wirklich egal. Es kommt drauf an, was ist meine Wahrheit bei mir. Ich kann dir nicht sagen, hey, du bist der beste Junge der Welt, obwohl ich das spüre. Es kommt nicht an. Ich kann es gleich in die Mülltonne reinreden oder gegen die Wand oder meinem Haustier erzählen. Es kommt bei ihm nicht an, wenn ich mich nicht wertvoll fühle. Wenn ich noch glaube, ich muss immer leisten für alle anderen, nur damit ich wertvoll bin, weil ich irgendwo mal im Außen das erfahren habe als kleines Kind und das zu meiner Wahrheit gemacht habe. Selbstverantwortung ist, dann ist eine ganz große Stärke. Jeder kann das haben, jeder kann da hinkommen, aber es ist essentiell wichtig, damit wir unser Leben verändern können. Ich nehme die Verantwortung zu mir. Ich habe das bei mir probiert. Ich habe immer gesagt, okay, mit den Kindern läuft es easy, mit meiner Praxis läuft es easy, die haben Erfolge, das ist richtig super. Meine Partnerschaft habe ich immer gesagt, aber da bist du schuld. Das war so
Oh,
meine
okay.
Ehe. Ich hab so viel habe ich ja schon gemacht, aber dafür kannst jetzt nur du was. Habe ich es an meinen Mann abgegeben, bis ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich da bleibe, dann habe ich halt einfach keine schöne Partnerschaft. Und dann zu sagen, okay, ich habe es bei den anderen Dingen gemacht. Ich nehme es jetzt zu mir. Ich schaue mal hin. Bin ich überhaupt die Partnerin, die ich sein möchte? Bin ich überhaupt, ja, liebe ich mich eigentlich genauso, wie ich es von ihm erwarte? Behandle ich mich eigentlich genauso gut, wie ich von ihm erwarte, dass er es tut? Weil er hat es natürlich dann nicht getan in vielen Momenten, wo ich dann gesagt habe, ja, dafür bist aber du schuld. Dann musst du mich halt besser behandeln. Nein, wenn ich es nicht mache, wenn ich diese Wertschätzung an mich selber nicht habe, und das kann jeder von uns lernen, dann kriege ich im Außen dieses Ergebnis nicht, aber nicht, weil das ein blöder Mann ist, der ist es der beste Mann in meinem Leben, sondern weil er nicht die Aufgabe hat, mir die Liebe von außen zu geben, weil wenn der jetzt 2 Wochen auf Geschäftsreise fahren würde, dann wüsste ich wieder nicht, wie toll ich bin oder wie wertvoll ich bin, sondern ich löse das für mich und dann bin ich unabhängig von außen. Und die sind alle im Außen, die uns auch manchmal triggern, die sind für uns. Die wollen in Wahrheit das Allerbeste für uns. Nur wenn wir nicht lernen, und leider in der Schule lernt man das nicht, oder zumindest, na Petra, das ist unser Ansatz, dass wir das verbreiten, dass es irgendwann flächendeckend ankommt, dann können wir es verändern. Aber wir wissen es, wir haben das nicht gelernt. Wir haben gelernt, uns abhängig zu machen von einem Ergebnis im Außen. Und dann wir steigen darauf ein, bis wir es verändern. Und das können wir verändern.
Ist ja auch ein ganz großes Thema, wenn ihr jetzt mal ein bisschen reinspürt, wenn eure Kinder schüchtern sind, wenn die sich vielleicht nicht so viel zutrauen oder wenn da sonst irgendwie in diese Richtung was geht. Wie ist es denn mit dir als Mama oder als Papa? Liebst du dich selbst? Vertraust du dir ohne irgendwelche Einschränkungen? Wie ist denn das? Weil wir müssen ja immer vorangehen, aber nicht indem ich meinem Kind sage, wie großartig es ist, sondern als erst muss ich mal selber fühlen, dass ich großartig bin. Und das finden wir Mamas ja häufig auch wieder nicht so wichtig. Ne? Mein Kind ist großartig, was ich mache, ist nicht so wichtig, aber das funktioniert halt nicht. Ich gehe immer voran mit dem, was ich für mich tue. Und ein Kind kann nur selbstbewusst sein, wenn die Eltern selbstbewusst sind. Ein Kind kann sich nur selber lieben, wenn die Eltern sich selber lieben. Würdest du mir da zustimmen? Wahrscheinlich schon.
Absolut, ja.
Auch so eine Grundvoraussetzung, die viele vergessen. Viele Mamas opfern sich auch für die Kinder auf, sie sind nicht so wichtig. Doch, wie im Flugzeug. Erst die Maske zu dir und dann die Maske zu dem Kind, sonst wird es
Macht
einfach nicht.
jeder richtig im Flugzeug, lege ich meine Hand ins Feuer. Jeder von uns nimmt im Flugzeug, wenn es mal sein muss, diese Maske zuerst und versorgt dann die anderen. Und dann steigen wir aus dem Flugzeug aus in den normalen Alltag wieder rein und wir versorgen alle anderen, bis wir hinten runterfallen. Und hier dieser Ansatz, und da wird nochmal deutlich, wunderschönes Beispiel mit, bin ich jetzt schuld oder nicht, es geht nicht um Schuld, sondern es geht darum, wenn du anfängst, dich selber zu lieben, wenn du deinen Wert anfängst zu kennen, dann ist die Schulnote automatisch egal für dein Kind, weil
Genau.
du lebst es vor.
Und dann ist es auch egal, ob es ADHS hat oder sonst irgendwas. Du nimmst es einfach an und vertraust und sagst, ja, mein Kind ist ein bisschen lebhafter und manchmal wird es wütend.
Und nicht nur nicht egal, sondern die Diagnosen oder die Symptome werden weniger, genau damit.
Aber das ist natürlich auch immer dann der Fall, wenn es mich eben nicht mehr triggert, ne? Weil was passiert denn mit so einem wütenden Kind? Wir werden ganz nervös, weil wir denken, unsere ganze Umgebung guckt jetzt, wie reagieren wir und wie benimmt sich eigentlich dieses Kind? Und wenn wir hergehen und sagen, ja, das darf mal wütend sein, also A, passiert es nicht mehr so häufig und B, wir gucken im Vertrauen in dieses Kind rein und stärken es damit und geben ihm halt nicht das Gefühl, falsch zu sein. Und das ist das ganz Entscheidende. Ich
Ja.
finde ja, Coaching hat so als Ziel rauszufinden, wer bin ich als Mama oder als Papa, wobei zu mir kommen jetzt eigentlich, ich habe nur fast nie einen Papa gehabt, wenn, dann kommen sie mal in ein Einzelcoaching, aber das ganze Coaching buchen tatsächlich meistens die Mütter. Wer bin ich? Was ist für mich wichtig? Und wie kann ich mich stärken? Und genau dann kann ich es nämlich den Kindern weitergeben, ne?
Absolut.
Super. ADHS, Wutanfälle, Lernschwierigkeiten, ganz heiße Themen in super vielen Familien, die mit diesen Diagnosen überhaupt nicht klarkommen. Und darum ging es in der heutigen Podcast-Folge mit Alexandra Zingerling. Wer mehr darüber wissen will, sichert sich das Buchpaket mit dem Buch Dein Kind ist kein Problemkind von Alexandra Zengerling und Raus aus dem Schulchaos von mir, Petra Trautwein, in diesem besonderen Buchbundle.